Eines Tages, als ich meine Wohnung verlassen wollte, an einem Morgen kurz was erledigen, kam uns der Hausmeister entgegen und drückte uns einen Brief in die Finger. Es war ein Reklamationsbrief von unseren Nachbarn, oder eigentlich unsere Nachbarn im 10. Stock, eine Etage tiefer, ihr wisst, wir wohnen im 11. Stock. Und es ging darum, dass wir erstmal unseren Kinderwagen da geparkt hatten und jetzt auch noch damit angefangen haben, unsere Fahrräder da zu parken. Nun, ihr müsst auch wissen, dass wir keinen Keller haben, unsere Wohnung hat keinen Keller. Wir haben nur so einen kleinen, relativ schmalen, ich nenne ihn immer den Hobbyraum, er ist zwar etwas fast 3 Meter hoch, also muss man ein bisschen in die Höhe bauen, die einige von euch waren mal schon bei uns, die haben das gesehen. Aber da ist nicht viel Platz für Fahrräder und Kinderwagen und solche Sachen. Und so haben wir halt gedacht, na ja, haben das auch gesehen auf anderen Etagen und wir haben die Nachbarn alle gefragt, das war eigentlich okay, aber dann kam dieser Reklamationsbrief. Und dann musste ich in einer, nicht Nacht- und Nebelaktion, aber in einer spontanen Morgenaktion, musste ich alles rausräumen aus dem Keller, was wir nicht mehr brauchten, sozusagen einen spontanen Frühlingsputz machen, ausmisten. Das ist zwar auch immer ganz gut, aber nicht so schön, wenn es nicht geplant ist. Ich musste Fahrradhalterungen in die Wand bohren. Und ihr wisst, wenn ihr mich kennt, ich habe 2 linke Hände. Für mich ist es ein Riesenaufwand. Da war ich wie mehrere Stunden damit beschäftigt, dass wir die Fahrräder irgendwie an die Wand hängen können in diesem kleinen Raum. Und so, dass dann der Kinderwagen auch noch drin Platz hat. Und das war so ein riesiges Ding. Der ganze Freitagmorgen war weg. Aber warum sage ich das alles? Nun, der Grund dafür war Brandschutz oder Feuersicherheit. Ja, es ging darum, dass, was auch immer die Idee war, dass vielleicht dieser Kinderwagen plötzlich anfangen könnte zu brennen. Nein, ich glaube, es ist auch vor allem wegen dem Fluchtweg, weil diese Gegenstände den Fluchtweg blockieren. Und so hat unser Hausmeister gesagt, wir müssen diese Sachen so schnell möglich sofort entfernen. Er dürfte das eigentlich gar nicht sehen. Und wenn er das sehen würde, muss er das melden. Und so mussten wir dann sogar unser Schuhgestell wegnehmen, was wir auch vor unserer Türe hatten. Das kam dann 2-3 Wochen später, mussten wir das auch noch entfernen. Genau aus demselben Grund. Feuersicherheit. Brandschutz. Und ihr wisst, heutzutage, es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir alles feuersicher oder dass Brandschutzvorschriften eingehalten werden, dass es Fluchtwege gibt. Es haben hier auch in diesem Gebäude Fluchtwege. Es gibt Brandschutztüren, es gibt Brandschutzfenster, es gibt alles mögliche brandfeste Materialien heutzutage. Alles Mögliche wird gemacht, damit wir uns sicherer fühlen können. Feuersicherheit. Aber wie sieht es mit unserem christlichen Dienst aus? Wie sieht es mit unserem Gemeindebau aus? Wollen wir da auch so sehr darauf achten, dass unser Dienst feuerfest ist? Wollen wir auch darauf achten, dass wir Brandschutzvorschriften beachten? Und das ist im Prinzip das, was uns der Apostel Paulus heute näher bringen will. Er will, dass wir einen feuerfesten Dienst haben als Christen. Und den Dienst, den christlichen Dienst, haben die Korinther auch nicht wirklich verstanden. Wir haben das jetzt schon etliche Male gehört und gesehen. Sie waren beeinflusst durch ihre weltliche Kultur, durch die griechische Philosophie. Es gab damals Rhetorik-Wettkämpfe, also die philosophierten miteinander um die Wette. Es ging darum, wer der elegantere, der eloquentere Redner ist. Egal, was er für einen Inhalt vermittelte, das war eigentlich eher Nebensache. Es ging vor allem darum, und wir lesen das auch in Apostelgeschichte 17, dass die Athener zum Beispiel ihre Zeit damit vertrieben. Das war das damalige Entertainment. Ja, damals gab es noch keine iPods und iPads und Netflix und all diese Sachen. Damals gab es Philosophie und jeden Tag wollen wir eine neue hören. Das ist spannend. Das ist Entertainment. Und genauso kam dieses Denken, dieses Entertainment-Denken kam in die Gemeinde. Wir müssen das hier auch machen. Wir müssen auch, Paulus, deine Verkündigung ist zu einfach. Das ist zu simpel. Das muss irgendwie so ein bisschen aufgepeppt werden, so ein bisschen philosophischer klingen. Und nebenbei gemerkt, dein Dienstpartner Apollos, der macht das viel besser. Und so bildete sich unter den Korinthern die Apollos-Partei. Aber dann gab es plötzlich auch die Fundamentalisten, die Konservativen. Das war die Paulus-Partei. Aber Paulus ist ja schließlich der Gründer. Wir halten zu Paulus. Er war derjenige, der diese Gemeinde gegründet hat. Er ist der einzige Philosophe, zu dem ich mich zähle. Nein, 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 Apollos ist viel besser und er hat uns viel mehr Einsichten gegeben. Und da kam noch eine dritte Partei, Kephas-Partei. Und so ging die Streiterei los bei den Korinthern. Und sie hebten sozusagen diese Diener auf ein Podest. Sie ehrten die Menschen mehr als Gott. Und das wurde zu einem Riesenproblem. Und deshalb musste Paulus die Korinther zur Einheit ermahnen. Und wir haben diesen riesigen Diskurs, dieses riesige Argument eigentlich in Kapitel 1 bis 4 im ersten Korintherbrief, wo es eigentlich um diese Einheit der Gemeinde geht. In Kapitel 1, Vers 10 sehen wir zum ersten Mal, dass Paulus sagt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und keine was? Keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Und von diesem Moment an geht er in dieses Argument hin und will ihnen zeigen, dass es keinen Sinn macht, sich zu streiten, welcher Diener oder welcher Apostel oder welcher Lehrer jetzt besser ist, weil sie alle ein und dieselbe Botschaft verkündigen, das Evangelium, welches uns alle vereint. Er argumentiert dann in Kapitel 1, auch in Vers 13, ist denn Christus zerteilt? Können wir Christus irgendwie aufstückeln? Es gibt nur einen Christus und deshalb gibt es auch nur eine Botschaft. Und wie wir heute sehen werden, deshalb gibt es auch nur ein Fundament für unseren Dienst, nämlich Christus. Und deshalb eure ganze Streiterei hier macht überhaupt keinen Sinn. Es geht nicht um menschliche Errungenschaften in der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir Menschen auf ein Podest stellen, sondern Christus. Und wenn ihr das tut, dann wird sich diese Einheit, die jetzt nicht vorhanden ist, bei euch wieder einstellen. Ihr werdet nämlich eine Überzeugung haben und eine Gesinnung, an der ihr zieht. Die Ehre gehört Gott, nicht den Menschen. Ich, Paulus und auch Apollos, wir sind keine Philosophen. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, die du hinzufügst zu deinen anderen Religionen, die du schon hast, oder eine Philosophie, die sich ganz nett anhört. Und wenn ihr nur glaubt, weil der Redner so überzeugend war, dann wird am nächsten Tag ein weiterer neuer Redner in die Stadt kommen und der wird euch wieder von irgendwas anderem überzeugen. Und deshalb sagt Paulus, er will nicht, in Vers 5 in Kapitel 2, er will nicht, dass der Glaube auf Menschenweisheit beruhe, auf Überredungskünsten. Er könnte niemanden ins Reich Gottes hinein überreden, das geht nicht. Es ist der Geist Gottes, der uns die Augen öffnet, uns die Wiedergeburt schenkt und uns Erkenntnis schenkt. Der Geist schenkt eine Offenbarung, das macht er in Kapitel 2 sehr deutlich. Deshalb konnte er kommen, in Kapitel 2, Vers 1 bis 5, in die Stadt, nach Korinth. Ohne groß angekündigt zu werden als Philosophe, ohne dass es heißt, heute um 14 Uhr werden wir den großen Paulus auf dem Marktplatz hören, sondern er ist einfach gekommen und hat unter ihnen Christus verkündigt. Er wollte nichts anderes wissen als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten, sagt er in Kapitel 2, Vers 2. Er hat nur diese Botschaft verkündigt. Direkt, ohne Umschweife, klar und deutlich. Warum? Weil er wusste, dass der Geist das Verständnis schenken muss, dass es hier nicht darum geht, durch irgendwelche Reden zu manipulieren oder durch irgendeine moderne Marketingstrategien Leute zu überreden und versuchen, sie in die Gemeinde zu locken. Genau das war das Problem der Korinther und genau das ist unser Problem heute im Evangelikalismus. Es hat sich nichts geändert. Wir laufen immer noch denselben Irrtümern auf den Leim wie vor 2000 Jahren und das ist sehr, sehr schade. Und deshalb ist dieser Brief so aktuell für uns, weil es warnt uns genau vor dieser Problematik. Wir haben gesehen, Paulus muss dann weiterfahren, nicht nur die Weisheit, die Korinther haben das Wort Weisheit anders verstanden. Weisheit im Griechischen war vor allem viel Wissen und eben Eloquenz und Philosophie. Und Paulus muss ihnen deutlich machen, die wahre Weisheit ist Christus. Er ist nämlich unsere Erlösung, unsere Gerechtigkeit und unser Heil. Und diese Weisheit kriegt der natürliche Mensch nicht von sich aus. Er kann es nicht verstehen, Kapitel 2, Vers 14. Er nimmt nichts an vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann nichts damit anfangen, bis der Geist sein Herz verändert. Und deshalb hat es Einfluss auf unseren Dienst. Und das ist dann Kapitel 3, wo er anfängt, über den Dienst und über die Diener zu sprechen. Zuerst muss er ihnen sagen, dass sie fleischlich sind, kindisch, unreif. Dass sie es nicht verstanden haben, was wahre Weisheit ist und auch nicht, was der wahre Dienst bedeutet, der christliche Dienst. Und da sind wir letztes Mal stecken geblieben. Wir haben in Kapitel 3 die Verse 5 bis 9 angeschaut und festgestellt, also die letzten beiden Male, was denn den christlichen Dienst ausmacht. Worum geht es eigentlich? Wir haben uns drei essentielle Fragen gestellt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, in Kapitel 3, Verse 5 bis 9. Das erste war, was können wir nicht tun? Was können wir nicht tun? Und wir haben dabei die ganze Apostelgeschichte so im Jet-Flugverfahren angeschaut und festgestellt, dass Gott das Wachstum schenkt und wir können das nicht bewirken. Das ist nicht unser Business. Wir können aber etwas anderes tun. Wir sitzen nicht nur rum und tun nichts und sagen, oh, Gott ist souverän und Gott baut seine Gemeinde und ich kann mich zurücklehnen in meinen Liegestuhl, meinen Cocktail trinken. So geht das nicht. Sondern wir müssen was tun. Das war die zweite Frage. Was können wir denn tun? Nun, wir können pflanzen und begießen. Das heißt, wir können das Wort verkündigen. So wie Paulus das gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe was getan. Ich bin da gewesen. Ich habe euch belehrt. Ich habe mich um euch bemüht. Ich habe mit euch Zeit verbracht. Ich habe mich, und an anderen Stellen bei den Thessalonicher sagt er, ich war wie eine Mutter unter euch, die sich um euch gekümmert hat. Oder wie ein Vater, der euch belehrt hat. Ich war da. Es ist nicht so, dass er einfach nichts gemacht hat. Das können wir tun. Aber wir können nicht das Wachstum geben. Wir können nur diese Belehrung geben, diese Verkündigung, diese Ermutigung, diesen Trost, diese Ermahnung. Das gilt nicht nur für den Paulus, das gilt für alle von uns. Und ihr seht schon, in diesen Stellen spricht Paulus natürlich in erster Linie an einen Pastoren, einen Verkündigungsdienst an. Aber ich wende diese Prinzipien auch auf euch an, weil wir sind im Prinzip letztlich alle dazu aufgerufen, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, einander mit dem Wort zu trösten. Das ist nicht nur die Aufgabe des Pastors, das ist die Aufgabe von uns allen. Und deshalb wende ich das auch auf euch an und auf uns alle. Aber Paulus beschreibt hier natürlich in erster Linie den Dienst eines Apostels von ihm als Verkündiger oder von Apollos. Dann haben wir die dritte Frage beantwortet, was soll unsere Einstellung dabei sein? Wir haben das letztes Mal gesehen, wir sollen uns als Diener sehen, wir sollen unsere Grenzen kennen. Das heißt, welchen Bereich hat Gott mir gegeben? Wir suchen nicht unsere eigene Ehre und wir haben auch keinen Konkurrenzkampf untereinander. Wir predigen hier nicht um die Wette und die Musiker spielen nicht um die Wette und das haben wir alles angeschaut. Und aber auch übergemeindlich, wir sind auch nicht im Konkurrenzkampf mit irgendwelchen anderen Gemeinden, mit der EZG zum Beispiel. Wir wollen nicht Leute abwerben oder irgend sowas. Es gibt keinen Konkurrenzkampf, weil Paulus hat gesagt, diese Diener, derjenige, der pflanzt und derjenige, der begießt, die sind eins, sie spielen im selben Team mit. Das ist eins. Und er setzt diese Betonung auf eins, weil er will, dass die Korinther eben auch eins werden, dass sie auch eine Einheit haben, diese selbe Gesinnung haben und das verstehen können. Dass sie nicht von sich aus weise sein können, sondern nur durch Gottes Offenbarung, durch dieses Empfangen des Evangeliums weise wurden letztlich. Wir sind nicht in einem Konkurrenzkampf und wir schauen auf den Lohn, den ewigen Lohn. Und wir arbeiten deshalb auch Gott zentriert in unserem Dienst. Gott steht im Mittelpunkt. In unserer Gemeindearbeit, in unserer persönlichen Jüngerschaft, im Verkündigungsdienst, wo auch immer wir sind. Es geht nicht um uns. Wir sind wohl Mitarbeiter und Paulus beschreibt sich immer wieder als Mitarbeiter, als Knecht. Wir können das sehen. Es ist nicht jemand, der faul rumsitzt und nichts tut, aber ihm gebührt keine Ehre. Und jetzt sind wir hier angelangt, in Kapitel 3, Vers 9, wo wir eben gesagt haben, es ist gottzentriertes Denken, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und jetzt ändert Paulus die Metapher von dem Ackerfeld, von dem Feldarbeit zum Gebäude. Und jetzt geht's darum, dass Paulus zeigen will, nicht nur welche Einstellung wir haben sollen, sondern was die Qualität sein soll unseres Bauens. Wie können wir qualitativ guten Gemeindebau haben? Und Paulus spricht dann davon, dass Gott diese Qualität beurteilen wird. Und dieser Text finden wir hier in 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Lass uns das erstmal gemeinsam lesen. 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Und ich lese auch noch Vers 9, einfach in dem Kontext. Das ist ziemlich zusammenhängend ist hier. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil er durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch oder unter euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dann wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Bis hierher. Nun, wir sehen hier drei Voraussetzungen zum, und ich nenne es feuerfesten Gemeindebau. Ja, drei Voraussetzungen zum feuerfesten Gemeindebau. Hier ist natürlich das Feuer des prüfenden Gerichts gemeint. Und zwar haben wir diese drei Voraussetzungen. Erstens das richtige Fundament, zweitens das richtige Material und drittens der nötige Respekt. Ich werde das auch nochmal wiederholen. Das richtige Fundament, das richtige Material und der nötige Respekt. Paulus legte das Fundament. Andere müssen nun ganz gut aufpassen, wie genau sie darauf bauen. Es geht um Qualität hier, nicht um Quantität. Denn die Gemeinde ist ein Tempel. Das ist nicht irgendein Gebäude, es ist ein besonderes Gebäude. Kein gewöhnliches Gebäude. Und deshalb ist äußerste Sorgfalt geboten. Aber lasst uns das jetzt im Einzelnen anschauen. Erstens, es sind drei Voraussetzungen, die wir brauchen für einen feuerfesten Gemeindebau, für einen feuerfesten Dienst sozusagen. Und das erste ist das richtige Fundament. Das finden wir in den Versen 10 bis 11. Und ich lese es nochmal vor. Paulus schreibt, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun, Paulus sagt hier, ihm wurde die Gnade gegeben. Er legte. Ja, die Gnade gegeben ist passiv hier. Also es wurde ihm ein Vorrecht eingeräumt. Aber er legte. Aktiv. Er tat etwas. Und hier sehen wir schon wieder genau dieses Zusammenspiel von Gottes Souveränität, aber trotzdem menschliche Verantwortung. Wie wir schon gesehen haben, Gott ist derjenige, der wirkt, aber wir haben die Verantwortung, etwas zu tun. Ihm wurde die Gnade gegeben, aber er legte. Und Paulus hat sich das nicht selber ausgesucht. Das macht er damit deutlich, es ist nicht sein Design, es ist nicht seine Idee, es ist eben nicht seine neue Philosophie, die jetzt hier präsentiert und zum Besten gibt, sondern das ist etwas, was ihm anvertraut wurde. Später, wir werden es dann noch sehen, bezeichnet er sich selber auch als einen Verwalter im Kapitel 4, einen Haushaltmanager sozusagen, der Dinge verwaltet. Also er ist nicht derjenige, der das designt, er ist nicht der Chefkoch, sondern er ist eben nur der Hilfskellner, der das Essen serviert. Das haben wir auch schon gesehen. Paulus zeigt deutlich, was er im vorherigen Abschnitt lehrt. Aber trotzdem legte er den Grund und er tut das als ein Baumeister, ein Architekton. Ist das nicht interessant? Das Wort Architekt im Deutschen haben wir davon. Architekton, tekton oder tikto, das griechische Verb, ist ein Arbeiten mit Holz, also eigentlich ein Zimmermann. Und Archi heißt so viel wie Erster oder Oberster. Er ist einfach der Erste, der Polier, der Chefbaumeister, der Chefkoordinator über die anderen Zimmermänner, über die anderen Holzarbeiter. Und dazu noch ein Weiser, sagt er. Das ist eine Anspielung auf die Weisheit, die die Korinther ja so sehr liebten. Und er sagt eigentlich, das einzig Weise war ich. Ich habe diesen Grund gelegt, nämlich diese Weisheit, wie wir auch schon gesehen haben, Christus selbst im Kapitel davor, ist diese Weisheit. Und deshalb war er ein weiser Architekton, ein weiser Baumeister, ein weiser Koordinator für diesen Bau dieses Gebäudes namens Gemeinde. Dieser hat also nun gelegt, Vergangenheit, ein für allemal, aber ein anderer baut nun kontinuierlich darauf. Das ist Präsenz hier. Also das Ding ist gelegt worden, ein für allemal, und jetzt derjenige, der jetzt darauf baut, der ist dran am Arbeiten, das ist im Prozess. Und hier bestimmt er das Thema bereits. Es geht darum, wie bauen wir denn nun? Er warnt bereits hier, jeder, der dann darauf baut, der soll beständig darauf achten, wie er denn baut. Auf welche Art und Weise, mit welcher Qualität? Das ist der entscheidende Punkt, der ganzen Warnung hier oder der ganzen Voraussetzung, weil er eben fürchtete, dass die Korinther mit diesem schlechten Material bauen, mit dieser menschlichen Weisheit, mit diesen ganzen Ideen, die sie da aus der Kultur hatten, die letztlich nutzlos waren für den Gemeindebau. Menschliche Ideen entsprungen aus menschlichen sündigen Gedanken, die nichts bringen. Paulus wusste, ich bin nicht der Grund, sondern ich legte ihn nur. Und wie gesagt, in Vers 11 sagt er dann, denn die Begründung hier, sagt er, Paulus entwarf er nicht, er legte nur einen anderen Grund, kann niemand legen. Niemand ist wörtlich hier fähig zu legen. Es ist ein einmaliger Akt, es gibt nichts anderes. Und der Grund hier, Themelios, ein Fundament, eine Grundlage. Eigentlich ein Fundament, wie bei einem Haus. Und außerdem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Es gibt keinen anderen. Außerdem müsstet ihr hier mit neben dem. Also neben dem, der gelegt ist, gibt es keinen anderen. Es gibt keine Option, keine Variante hier. Es gibt keinen anderen Grund neben diesem Grund, keine Option außer der bereits Gelegten, der ein für allemal gelegt ist hier. Das Verb kemai, das bedeutet das. Es ist etwas, was liegt und gelegt ist. Es wird regelmäßig hier als Perfektform für Tithemi, das eigentlich so viel wie stellen und legen bedeutet, verwendet. Und ihr wisst, der Perfekt ist eigentlich, es ist gelegt und es liegt da. Und wir sehen aber das Resultat davon jetzt, die Auswirkungen. Aber es ist da. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir können es nicht mehr verschieben, verändern. Es ist da, es steht fest. Und dieser Grund ist Jesus Christus, sagt er. Es ist nicht nur das apostolische Bekenntnis, die Lehre, die Botschaft vom Kreuz, sondern es ist Christus selbst, der die Grundlage ist. Weil Christus selbst ist die Grundlage für diese Verkündigung. Wenn Christus nicht gekommen wäre, wenn Christus nicht gestorben wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wenn Christus nicht in den Himmel aufgefahren wäre, hätten wir kein Evangelium zu verkündigen, gibt's das gar nicht. Und deshalb ist er das Fundament. Plus natürlich eben die Form dieser Verkündigung, die darauf aufbaut. Und darüber hat er schon oft gesprochen, der Paulus. Die Botschaft vom Kreuz. Die wahre Weisheit Gottes ist dieses Fundament, Jesus Christus und die gute Nachricht von Jesus Christus. Das Erste, was wir beim Gebäude legen müssen, ist ein Fundament. Ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung, habe ich letztes Mal schon gesagt, als im Gartenbau. Meine Erfahrungen im Gartenbau waren nicht so sehr glücklich. Aber im Tiefbau, ich habe eine Lehre als Tiefbauzeichner gemacht, da habe ich viele Fundamente gesehen, wie Schalungen in den Boden gelegt werden, Eisen gelegt und Beton eingegossen und alles. Und das ist das wichtigste Ding eines Gebäudes. Wenn wir kein Fundament haben, dann bricht alles zusammen. Das weiß jeder von uns. Wir kennen auch die Gleichnisse aus der Bibel, wo Jesus sagt, entweder baust du auf den Felsen oder auf den Sand. Wir wissen, wie wichtig ein Fundament ist, eine Grundlage. Und diese Grundlage ist eben, wie gesagt, Jesus Christus. Ein Prediger in den USA wurde mal gefragt, bei einer evangelistischen Veranstaltung, lieber Pastor, bitte zeigen Sie mir doch den Weg zu Christus. Und sagt der Pastor, das kann ich nicht, ich kann Ihnen den Weg zu Christus nicht zeigen. Und sagt dieser Mann, ja, aber Sie sind doch ein Prediger des Evangeliums, zeigen Sie mir doch den Weg zu Christus. Und sagt, kann ich nicht, weil ich kann dir den Weg zu Christus nicht zeigen, weil Christus der Weg ist, auf dem du gehen musst. Christus ist das Fundament, auf dem du stehen musst. Nicht der Weg dahin, sondern er ist dieser Weg. Und das sagt er selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deshalb die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir wollen, dass unser Dienst feuerfest ist, sozusagen, in diesem Gericht, in diesem Preisgericht bestehen wird, darauf werde ich noch ein bisschen mehr eingehen, baust du auf das richtige Fundament? Das ist die Frage, die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Und erstmal die Frage, bauen wir als Gemeinde, weil wie gesagt, in diesem Zusammenhang hier geht es in erster Linie um den Bau der lokalen Gemeinde, weil das ist da, wo das Problem liegt. Die haben das nicht verstanden. Der eine wollte auf Paulus bauen, der andere wollte auf Apollos bauen, anstatt auf Christus. Das ist das richtige Fundament, weil es gibt viele falsche. Es gibt Tradition, es gibt falsche Lehre, es gibt Moralisieren, es gibt die christliche Subkultur, es gibt Mormonen, Zeugen Jehovas. Und sie alle haben irgendwo Katholiken und sagen, wir glauben an Christus, wir glauben an Christus. Aber ist es wirklich der Christus der Schrift? Ist es wirklich der richtige, der wahre Christus, an den wir glauben? Oder ist es ein falscher? Und wenn es ein falscher ist, dann stehst du nicht auf dem Fundament. Dann stehst du nicht da, wo du stehen solltest. Schaut euch mal kurz in den ersten Johannesbrief an. Im ersten Johannesbrief finden wir ganz am Ende eine ganz interessante Warnung. Und ihr wisst, der erste Johannesbrief wurde geschrieben zu dem Zweck, dass die Empfänger wissen konnten, dass sie ewiges Leben hatten. Und einer der wichtigsten Tests war, glaubst du das Richtige? Weil heute hört ihr oft in der Gesellschaft, ja, du musst einfach nur glauben, dann ist okay. Nein, ist nicht okay. Du musst an das Richtige glauben. Weil Glauben bedeutet Vertrauen. Vertrauen in etwas. Und wenn du nicht in das Richtige vertraust, dann geht das nicht. Dann wird es nicht den gewünschten Effekt haben. Du wirst nicht gerettet sein. Und nachdem er diesen ganzen Brief schreibt, Johannes, und er warnt immer wieder vor diesen falschen Propheten, vor diesen Antichristen, wie er sie nennt, die ja eigentlich eine falsche Philosophie vertraten oder die griechische Philosophie mit dem Christentum vermischten, sagt er ganz am Schluss in Vers 21, Kapitel 5, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Nun, die Frage ist hier in dem Brief, er sagt nie irgendetwas über Götzendienst. Was er hier meint ist, mit Götzen ist, in erster Linie eine falsche Vorstellung von Christus. Es geht immer darum, den wahren Christus zu kennen. Ihr seht das schon, wenn ihr Vers 20 anschaut. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ihr müsst den richtigen Christus kennen. Ihr müsst auf dem richtigen Fundament stehen. Das ist die Idee hier. Und deshalb meine Frage, stehst du auf dem richtigen Fundament? Bist du Christ? Folgst du Christus nach? Gehorchst du ihm? Tust du, was er sagt? Oder heuchelst du nur und sagst, ja, ich komme am Sonntag in die Gemeinde und ich versuche, ein guter und netter Mensch zu sein, aber hast du dein Vertrauen, dein einziges, dein ganzes Vertrauen wirklich auf Christus gesetzt, dass er dich rettet? Dass er deine einzige Hoffnung ist, um von deinen Sünden befreit zu werden, Vergebung zu empfangen? Das ist nämlich der Grund, warum er gekommen ist. Ist gekommen, damit wir Vergebung unserer Schuld haben können und von da an ein neues Leben führen im Gehorsam. Woran erkenne ich einen Christ? Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Nun, Christ heißt so viel wie kleiner Christus. Und einen Christen erkenne ich daran, dass er Christus was? Liebt. Und wenn du Christus liebst, dann wirst du was tun? Seine Gebote halten, hat er selber gesagt. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, hat Jesus selber gesagt. Es gibt nur ein Fundament, es gibt nur eine Wahrheit. Und schon das alleine ist heute total unbeliebt, wenn wir das predigen. Ja, wenn wir sowas predigen, dann machen wir uns intolerant, inakzeptabel in unserer Gesellschaft. Ihr könnt doch nicht behaupten, dass es nur einen Weg gibt. Doch gibt es nur einen Weg, ein Fundament, das Richtige, Jesus Christus. Und das ist das Erste. Feuerfester Dienst, das ist die erste Grundlage. Ihr müsst überhaupt auf dem richtigen Fundament stehen. Das Zweite hier, das finden wir in den Versen 12 bis 15, ist jetzt um das richtige Material. Das richtige Material. Wir lesen die Verse 12 bis 15 zusammen. Hier heißt es, wenn aber jemand auf diesen, oder besser hier die Textvariante, wenn jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil er, und das ist der Tag hier, ist besser als es, weil er durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Nun, jetzt kann es sein, du stehst auf diesem Fundament. Jetzt ist die große Preisfrage, mit welchem Material bauen wir nun da drauf? Das Fundament ist wichtig, aber wie man darauf baut, selbstverständlich auch. Wenn wir jetzt billiges, kaputtes oder schlechtes Material bauen, dann nützt uns jedes gute Fundament nicht. Wir werden zwar am Schluss noch dastehen, auf dem Fundament, auch mit ein bisschen Brandgeruch verkokelt, ja, wie wir gesehen haben, aber es wird alles weg sein, was wir aufgebaut haben. Also jetzt müssen wir vorsichtig überlegen, okay, wie oder was meint Paulus hier mit diesem Material? Wie gesagt, wenn jemand auf diesen Grund baut, das ist angenommene Realität hier, es gibt nur diesen Grund. Wenn jemand hier drauf baut, ist die einzige Möglichkeit, er muss auf diesen Grund bauen, kein anderer gibt es. Aber er soll darauf achten, wie, und das haben wir in Vers 11 gesehen. Nun, es gibt hier zwei Möglichkeiten, die Paulus uns gibt. Entweder wertvolle und beständige Materialien oder wertlose und unbeständige Materialien. Wir haben hier Gold, Silber und kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh. Das ist keine Allegorie hier, irgendwie, dass Gold steht für die Errettung und Silber steht für, nee. Das ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, und das hat auch mit dem kulturellen Kontext zu tun, wie die Gebäude gebaut wurden oder wie auch Tempel gebaut wurden. Er meint hier einfach wertvolle Materialien, die auch stabil waren, und damals Gold und Silber. Silber wurde beispielsweise auch für Geld verwendet, Geldmünzen oder kostbare Steine. Es sind Materialien, die eben feuerfest sind, die durchs Feuer nicht einfach kaputt gehen. Hingegen von Holz, Heu und Stroh können wir das nicht behaupten. Also wie gesagt, das ist keine Allegorie, sondern die Idee hier ist vielmehr Kompatibilität. Es muss passen. Ihr könnt nicht das Fundament, das so wertvoll ist, gelegt haben und vor euch haben und jetzt mit irgendwelchem billigem Schrott da drauf bauen. Sondern ihr müsst, die Qualität des Baumaterials muss mit der Qualität des Fundamentes übereinstimmen. Das werden wir auch noch sehen, warum das so ist. Aber es geht hier um den Gemeindebau, wie wir bauen. Und letztlich im Kontext hier nicht nach Menschenweise, sondern nach Gottes Weise. Es geht einfach darum, dass wir nicht menschliche Weisheit, menschliche Philosophie, irgendwelche Ideen, die die Menschen entwickelt haben, reinnehmen in die Gemeinde und sagen, wir müssen die Gemeinde jetzt so bauen, sondern Gott hat uns einen Plan gegeben, wie wir die Gemeinde bauen sollen. Das Evangelium ist nicht nur die Grundlage des christlichen Lebens, das Evangelium ist auch das Baumaterial. Wir haben das ja schon gelernt, wir leben aus Gnade, oder? Wir leben von diesen Worten. Das ist nicht etwas, was wir uns einmal merken und dann ist es vorbei, dann stellen wir das Evangelium sozusagen in den Schrank und geben uns irgendwelchen anderen großen Weisheiten hin. Nein, wir bauen die Gemeinde durch die gute Botschaft, durch die Verkündigung der guten Nachricht. Christus ist die Grundlage und Christus ist auch im Baumaterial. Und der Rest des Abschnitts hier, Verse 13 bis 15, erklären einfach die Warnung. Aus Vers 10. Ein jeder gebe Acht, wie er baut. Guckt euch Vers 13 an. Hier wird es, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil er durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und das Werk eines jeden hier, da geht es nicht um die Sünden. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht hier nicht darum, dass wir für unsere Sünden gerichtet werden, weil das hat Christus bereits getan. Hier wird jetzt von solchen ausgegangen, die bereits Christen sind. Hier geht es aber um die Qualität, um die Art und Weise, wie wir die Gemeinde bauen. Stützen wir uns dabei auf Gottes Weisheit, auf sein Wort? Ist das unser Leitfaden? Oder sind es eben menschliche Ideen, wie bei den Korinthern? Philosophie. Und es wird offenbar, es wird öffentlich zur Schau gestellt und der Tag, und das ist Zukunft hier, wird es zeigen. Und das Wichtige zu verstehen, das ist nicht der große weiße Thron, das Endgericht, wo die Ungläubigen verurteilt werden, sondern es ist etwas, was wir unter dem Namen Preisgericht verstehen. Preisgericht. Nun, ich gebe euch eine kurze Erklärung hier über Endzeitlehre. Wir haben das ja schon gemeinsam angeschaut, im 1. Thessalonischer Brief. Das nächste, was wir erwarten als Christen, gemäß 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15, ist die Entrückung. Das nächste, was jetzt kommt auf dem Endzeitkalender ist, Gott wird die Gemeinde aus der Welt nehmen. Und dann wird es eine schreckliche Zeit geben hier, wo der sogenannte Antichrist sein Unwesen treiben wird. Das ist die sogenannte Trübsalszeit. Die wird 7 Jahre dauern. Und dann wird Christus sichtbar zurückkommen. Also die Entrückung ist eine unsichtbare Hinwegnahme der Gemeinde. Die werden einfach weg sein. Und wenn Christus zurückkommt, dann kommt er um sein 1000-jähriges Friedensreich aufzurichten, hier auf Erden, von Jerusalem aus, das sagen die alttestamentlichen Propheten. Und nach diesen 1000 Jahren kommt es aber nochmal zu einem Aufstand und dann beginnt die Ewigkeit. Und dieses Preisgericht, das kommt eigentlich direkt nach der Entrückung. Das ist ja nicht das Gericht über die Ungläubigen oder über irgendwas, großer weißer Thron zum Beispiel, ganz am Ende vom 1000-jährigen Reich, sondern es ist ein Preisgericht, eine Beurteilung, wie etwas getan war. Eine Preisverleihung, könnte man sagen. Dieses Preisgericht finden wir teilweise auch in anderen Stellen. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Auch in Römer Kapitel 14 wird es nochmal erwähnt, der Richterstuhl Gottes wird das da genannt. Eine Textvariante, Richterstuhl Christus, aber Richterstuhl Gottes ist wohl besser. Aber das Wort Richterstuhl, Bema, wird benutzt. Das war ein erhöhter Sitz, so eine Art Thron mit Stufen. Und auf diesem erhöhten Sitz zum Beispiel saßen Richter. Wir finden zum Beispiel Pilatus in Matthäus 27, der saß auf einem solchen Richterstuhl. Aber auch bei Sportwettkämpfen, wie beispielsweise Olympia, wurden von einem solchen Richterstuhl aus Siegeskränze verliehen. Und das, was wir hier sehen im 2. Korinther 5, Vers 10, was beurteilt wird, sind die Werke, die sie getan haben oder was sie gewirkt haben durch den Leib, es sei gut oder böse. Dieses Böse hier ist nicht Sünde, sondern es ist Phaulos, das ist faul, es ist schlechte Qualität. Also wie gesagt, auch hier in 2. Korinther 5, Vers 10 geht es nicht um die Sünden, die wurden bereits bezahlt, sondern es geht darum, ob das, was du getan hast, was ich getan habe in meinem Leben, sinnvoll war, nutzbringend für die Gemeinde, für den Dienst oder eben nicht. Ob es wertlos war, schlechte Qualität. An diesem Tag wird Christus seine Ehrenkränze verteilen, sozusagen. Wie ein Preisrichter. Das ist das Bild hier. Und ihr merkt schon, Paulus nimmt hier vieles auch aus der griechischen Kultur, was die Griechen verstehen konnten. Die hatten viele Wettkämpfe, das haben wir schon drüber gesprochen, Sportwettkämpfe. Und das war etwas, was ihnen, die konnten sich das vorstellen. Ja, klar, es wird ein Preisgericht geben, wo mein Dienst beurteilt wird. Er wird es zeigen. Wenn wir jetzt zurückgehen, 1. Korinther 3, Vers 13, heißt es dann, diese Tage wird es zeigen, klar machen, deutlich machen, weil dieser Tag eben durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Das Feuer ist ein Sinnbild für Reinigung und Prüfung. Wir sehen das in alttestamentlichen Prophetien, zum Beispiel in Maleachi 3. Feuer wurde benutzt, um zu prüfen, ob etwas gut ist, erproben. Das Wort hier, dokimazo, ebenfalls testen. Zum Beispiel Metalle wurden auf ihre Reinheit getestet, indem sie erhitzt wurden. Das ist die Idee hier. Es geht um einen Test, eine Feststellung, eine Qualität und dann eine Beurteilung und dann ein Preis dafür, eine Auszeichnung. Man sieht dann, welcher Art, von welcher Qualität das Werk, der Dienst eines jeden gewesen ist. Ihr müsst verstehen, dass die Korinther wohl eben Paulus' Dienst beurteilten. Wir werden das auch noch sehen, Kapitel 4, nach falschen Kriterien, nach weltlichen Standards haben sie ihn beurteilt. Und deshalb sagt er dann auch an einer Stelle, mir ist es egal, ob ich da von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt wäre. Aber das war ihr Problem, sie hat eine falsche Vorstellung. Er sagt, ihr habt keine Vorstellung, Christus will ganz andere Dinge beurteilen bei uns, in unserem Leben, unserem Dienst. Ihr müsst auch verstehen, dass die Häuser damals in Korinth wohl aus gemischtem Material gebaut waren. Das ist ganz interessant. Die Korinth wurde ja 146 vor Christus zerstört und dann wurde es wieder aufgebaut. Aber es florierte erst so richtig 44 nach Christus als römische Kolonie. Und so vermuten Gelehrte, dass Gebäude immer noch teilweise behelfsmäßig aufgebaut waren. Da gab es, ihr müsst euch vorstellen, eine Marmormauer und dann irgendwie so auch mit Lehm etwas draufgeklatscht, mit Holz und Stroh und Dächern und solche Sachen. Und dann ist das Klima auch sehr mediterran, es ist sehr trocken. Und wenn ihr jetzt an ein Feuer denkt in einer solchen Stadt, das ist verheerend. Weil damals gab es keine Feuerwehr und keine Hydranten und keine Feuerwehrschläuche oder irgend sowas. Wenn da ein Feuer ausbrach in einer solch trockenen Stadt, dann war das eine absolute Katastrophe. Und alles, was da noch übrig bleibt, sind die Marmorruinen. Aber das Holz und das Stroh und all das Zeug ist weg. Ganz interessant auch, dass Tempel spezifische Materialien, Gold und Silber verwendet wurden, edle Materialien, um Tempel zu bauen. Darauf nimmt er ja auch noch Bezug, der Paulus. Und schließlich in Versen 14 bis 15 finden wir eine Schlussfolgerung. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wie gesagt, wir haben es hier nicht mit einem Ungläubigen zu tun, wenn er Schaden nimmt, sondern mit einem Gläubigen, der mit Stroh, Holz und Heu gebaut hat, der irgendwas falsch gemacht hat. Wenn hier ist wieder die angenommene Realität, es wird so sein, wenn es bleibt, wenn es übrig bleibt, wenn es standhält, wenn es noch steht, wie das Haus, das eben noch steht, weil es aus gutem Material gebaut war, dass sogar das Feuer überlebt, dann wird er Lohn bekommen, Mistas, diese Bezahlung, diese Auszahlung. Und ihr müsst euch auch vorstellen, ein guter Baumeister, ein Koordinator war nicht selber angestellt, er hat nicht selber die Leute bezahlt, sondern ihm wurde ein Auftrag gegeben in der damaligen Zeit, diesen Architekton, der eben das übersieht. Und dann, wenn es aber so war, dass die Leute dann schlechtes Material abgeliefert haben, würde dann das nicht bezahlt werden. So wie heute auch. Wenn das schlecht gebaut wird, dann will die Versicherung nicht zahlen, da wollen alle möglichen Leute nicht zahlen. Wusste sie auch. Wirst du keinen Lohn bekommen. Oder wenn du es eben gut gemacht hast, wirst du Lohn bekommen, Auszeichnung. Wird aber jemand das Werk verbrennen, wird er wörtlich hier Schaden leiden, geschädigt werden. Wie gesagt, es ist nicht die Verdammnis hier, aber es ist einfach weniger Belohnung oder keine. Der Punkt ist einfach hier der. Und das ist das, was der ganze Kontext uns zeigt. Wenn unser Dienst hier als Gemeinde oder dein persönlicher christlicher Dienst auf Menschenweisheit aufbaut, dann wird das verbrennen. Es wird keine gültige Ewigkeitswert haben. Weil die Gemeinde hat einen Zweck hier auf Erden. Diesen Zweck ist es zu evangelisieren, diese gute Nachricht zu verkündigen, rauszubringen, an die Menschen zu missionieren und zu erbauen, zuzurüsten, dass wir Christus mehr lieben, dass wir in der Heiligung leben. Und wenn wir jetzt beginnen, andere Strategien reinzunehmen, Leute anzulocken mit irgendwelchen Marketingstrategien, dann ist das nutzlos. Weil die Menschen kommen aus dem falschen Grund und werden dann nur hier bleiben, wenn du sie weiter fütterst mit dem Zeug, was sie wollen, dem Entertainment, der Unterhaltung. Sie wollen nicht belehrt werden, sie wollen sich nicht heiligen, sie wollen Christus nicht nachfolgen. Und deshalb ist es wertlos am Ende. Es ist irgendwie Holz, Heu und Stroh, das plötzlich puff, verbrannt. Das ist der Zweck, warum wir hier sind. Und das ist der Zweck, den Paulus dann auch immer wieder deutlich macht in Korinthern. Ihr sollt einander erbauen. Ihr sollt nicht miteinander streiten, ihr sollt einander belehren, trösten und so weiter. Und hier die Person, die das tut, die wird zwar gerettet, aber eben mit Brandgeruch. Die Idee hier ist eine Person, die in einem Haus steht und das Haus brennt nieder und die Person kann sich noch so mit dem nackten Leben retten. Das ist das Bild, das hier dahinter steht. Wir haben einen Auftrag hier. Wir haben einen Auftrag, diese Gemeinde zu bauen von Christus. Mit dem richtigen Material, mit seinem Wort, mit den Prinzipien, die er uns aus der Schrift gibt. Und nicht mit menschlicher Weisheit. Und ich meine, hier in Berlin gibt es genügend Beispiele dafür, für billige Bauweisen oder schlechte Planung. Ich muss euch nur zwei Stichworte sagen. Berliner Hauptbahnhof und Flughafen Schönefeld. Okay? Seht ihr? Es kommt sofort, Franziska ist heute hier. Ja, genau. Tut mir leid, Franziska, aber das muss jetzt einfach sein. Franziska arbeitet da am Flughafen Schönefeld. Ich habe einen Artikel gelesen, das irgendwie noch, muss mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, 66.000 Mängel gibt und dass bis jetzt erst 4% davon behoben wurden. Und dass es so, wenn es so weitergeht, dass der Flughafen erst in 32 Jahren fertig wird. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ein spöttischer Artikel. Aber Franziska hat einen gesicherten Arbeitsplatz, ihr seht das schon. Also oder der Hauptbahnhof in Berlin, ein Stahlträger wurde einfach nur eingehängt und nicht festgeschraubt. Bei einem Sturm kam das Ding runter. Schlecht geplant, billige Bauweise, falsch geplant. Wir haben gute Beispiele und wir sehen auch die Folgen davon. Milliardenverluste und so weiter. Und Leute, genauso wird es im christlichen Dienst auch sein. Ihr werdet entweder Verlust erleiden oder Belohnung bekommen. Je nach Qualität. Wenn ihr mit Plastik und Holz baut, mit Pragmatismus, Marketing, Menschenweisheit, die versteht. Und ich weiß, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster. Und ich weiß, ich habe letztes Mal gesagt, wir sind nicht in Konkurrenz mit anderen Gemeinden. Aber ich sage es hier einfach mal so ganz deutlich. Die Gemeinden, die auf diese Dinge bauen, auf dieses benutzerfreundliche Schiene, auf dieses, das mögen Gläubige sein, das mögen Christen sein, die mögen auch gerettet sein. Das weiß ich nicht, das weiß der Herr alleine. Aber das, was sie tun, ist nutzlos. Es ist nutzlos, weil es nicht hier auf der Schrift aufbaut. Das ist das Problem. Es ist kein Gold. Es ist nicht das, was Gott uns gegeben hat, sondern es ist Menschenweisheit. Es kommt, Psychologie kann deshalb nicht helfen. Menschen, Marketingstrategien können nicht helfen. Die Kultur zu erforschen, gucken, was die Trends sind, was die Leute wollen, kann uns nicht helfen. In der Mission, im Gemeindebau. Es ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Wie Schönefeld, Entschuldigung. Aber, oder Hauptbahnhof. Versteht, was ich meine? Versteht das Prinzip? Wir bauen als Gemeinde, wir bauen als Individuen. Und die Frage ist jetzt immer noch, und wahrscheinlich kreist das jetzt in euren Köpfen, ja was denn, ja wie denn? Auf worauf muss ich denn achten? Was sind denn die biblischen Prinzipien? Nun, es gibt viele und wir müssen die Bibel deshalb erforschen und das verstehen, was Gott will in seiner Gemeinde. Und er gibt uns sehr viele Hinweise in der Bibel. Aber es gibt hier im unmittelbaren Kontext mindestens drei, auf die ihr euch achten könnt. Der erste, den haben wir bereits angeschaut, das ist Kapitel 3, Vers 8. Hier sehen wir, dass das Erste, was auf was Christus gucken wird, ist die Anstrengung. In Kapitel 3, Vers 8 heißt es am Ende, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen, und hier steht bei euch, bei der Schlachter, Arbeit, aber eigentlich müsste man da sagen, Mühe oder Anstrengung, das ist das griechische Wort Kopos. Und das haben wir bereits gesehen, ich habe das schon betont, es geht um die Anstrengung, es geht darum, dass ich mich bemühe. Nicht um die Resultate, weil die Resultate sind bei Gott. Ich kann rausgehen und 1000 Traktate verteilen und es kommt kein Mensch zum Glauben. Oder wir können hier sein, 100 Jahre, weiß nicht, ob ich so lange lebe, wahrscheinlich nicht, aber die nächste Generation, und es kommen nicht viele Menschen zum Glauben, wir können trotzdem das Richtige getan haben. Es geht um die Bemühung. Das ist mal das Erste, für die Mühe. Dann das Zweite, was wir sehen, was wir noch viel ausführlicher zusammen anschauen werden, auch hier in dem gesamten Kontext seines Arguments von Paulus, ist Kapitel 4, Vers 2, Treue. Ja? Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er was? Treu erfunden wird. Wie gesagt, wir werden noch ausführlich darauf zu sprechen kommen, aber einfach für euch mal zu sehen, was wird von euch verlangt, was wird von mir verlangt, wie sollen wir denn Gold und Silber und Edelsteine bauen? Nun, strengt euch an, bemüht euch. Und das Zweite ist, seid treu. Seid treu. Tut das, was Gott uns gesagt hat. Die vier Säulen der Gemeinde sind die apostolische Lehre, das treue Gebet, das Brechen des Brotes ist auch noch eine, und dann die Gemeinschaft. Investiert euch ineinander. Kümmert euch umeinander, helft einander, anhand des Wortes Gottes die Bibel besser zu verstehen und auszuleben. Treu sein, einfach tun, was Gott uns sagt. Es ist nicht so schwer vom Prinzip her zu verstehen, es ist nur schwer manchmal umzusetzen, wenn wir ehrlich sind. Also, wir haben Anstrengung, wir haben Treue. Und jetzt drittens hier, was ich auch noch geben möchte, ist Motive. 4 Vers 5, im selben Kontext, im selben Argument sagt Paulus, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und das habe ich letztes Mal auch schon angesprochen. Warum tust du, was du tust? Warum bist du hier? Warum dienst du? Was sind deine Motive? Das ist etwas, was Christus beurteilen wird in diesem Gericht. Was war dein wahres Motiv zu dienen, zu predigen? Oder zu Musik zu machen oder in der Küche zu helfen oder was immer ihr macht. Wir sollen das tun, was Gott sagt, treu sein. Und wir sollen die richtigen Motive haben. Das tun, was Gott sagt. Es ist wie eine Firma, die Geschirr herstellt. Und jetzt kommt ein Mitarbeiter und sagt, hey Boss, ich habe was Wunderbares gemacht. Ich habe hier 5 Särge hergestellt. Was sollen wir mit 5 Särgen machen? Wir sind eine Firma, die Leute beliefert, die Tassen und Teller wollen, nicht Särge. Das ist völlig nutzlos. Und die mögen schön gemacht sein und wunderbar und sich bemüht haben. Das ist das falsche Produkt. Mit Särgen können wir nichts anfangen. Musst du zum Totengräber gehen. Der kann die vielleicht verkaufen. Und genauso ist es bei uns. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Falsche produzieren hier. Als Gemeinde. Und deshalb lege ich diese Betonung auf unsere Zwecke, auf unsere, die Zurüstung durch das Wort Gottes, diese Belehrung, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, in der Liebe zu Gott, in der Heiligung. Und das Zweite, die Evangelisation, das Evangelium raus. Das sind unsere zwei Hauptaufgaben als Gemeinde. Also, wenn wir einen feuerfesten Dienst haben wollen, brauchen wir erstens das richtige Fundament. Und zweitens, wir brauchen das richtige Material. Wir müssen mit dem richtigen Material drauf bauen. Und wir werden, wie gesagt, die zwei Treue und Motive werden wir noch ein bisschen ausführlicher behandeln, wenn wir dann Kapitel 4 ankommen. Aber wir brauchen noch etwas. Wir brauchen den nötigen Respekt. Das ist Punkt 3. Der nötige Respekt. Verse 16 bis 17. Die Frage ist einfach, sind wir uns bewusst, was wir hier eigentlich tun? Sind wir uns bewusst, was für einen Dienst wir eigentlich haben? Was für ein Privileg wir haben, das zu tun, was wir tun, hier als Gemeinde, in der Gemeinde zu dienen? Und Paulus macht das hier deutlich. Haben wir sozusagen die nötige Ehrfurcht davor? Sprüche 1, Vers 7 sagt, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und das sind Verse 16 und 17 hier. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes, und hier ist besser zu sagen, unter euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ich sag, seid ihr euch eigentlich bewusst, was wir hier für eine Arbeit tun? Was für ein Gebäude wir hier eigentlich bauen? Leute, das ist kein Schuppen auf dem Gurkenfeld, okay? Das ist nicht irgendwie so eine billige Bretterbude, was wir hier bauen. Das ist ein ehrwürdiger Tempel aus Gold und Silber, was wir hier bauen. Habt ihr keine Ehrfurcht davor? Tempel, Naos, eigentlich Heiligtum. Er verwendet hier ein Wort, das unter den Juden für das Allerheiligste, weißt du, der innere Teil des Tempels, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte, Also das Allerheiligste, das Allerzentralste. Aber auch für die Heiden war das nicht unbekannt. In Korinth gab es genügend Tempel mit Heiligtümern, die ganz besonders waren, die man für ganz besondere Zwecke, das ist die Idee von Heiligtum, es ist abgesondert für einen besonderen Zweck. Und das ist die Gemeinde. Ihr seid abgesondert für einen ganz besonderen Zweck. Ihr seid nicht hier, um euch zu streiten über Stuhlfarben und Teppiche oder eben wer zu Paulus gehört. Nein, ihr seid hier, um einen Auftrag zu erfüllen. Ihr seid ein heiliger Tempel, abgesondert zu diesem besonderen Auftrag, nämlich diese Welt zu missionieren und einander zu ermutigen und zuzurüsten. Tempel. Ihr seid ein Tempel. Und es gibt nur einen Gott und ihr seid sein Tempel in Korinth. Das ist hier die Idee. Der Geist Gottes ist unter euch. Und hier, ihr wisst, es gibt in Kapitel 6 dann noch die Aussage, dass der Geist Gottes in uns ist, also im Körper. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber weil Paulus hier die Gemeinde als Ganzes anspricht, denke ich, ist es besser zu sagen, der Geist ist unter euch, als Gemeinde, als Kollektiv. Jeder von euch ist ein Baustein in diesem Tempel. Und wenn jetzt jemand kommt und diesen Tempel verdirbt, durch Menschenweisheit, durch falsche Strategien, durch menschliche Ideen, die nicht aus Gottes Wort, die nicht aus Gottes Weisheit kommen, dann wird Gott diesen Menschen hier verderben, heißt es. Und das ist wiederum, ich glaube nicht wiederum das ewige Gericht, sondern der Kontext zeigt auch auf Züchtigung. Im 1. Korinther 11, Vers 30 lesen wir von denen, die entschlafen sind, also die eigentlich körperlich gestorben sind. Gott hat sie einfach weggenommen, weil sie das Abendmahl in einer falschen Art und Weise gefeiert haben. Und so ist es auch hier. Gott wird verderben. Er wird wegnehmen. Er wird töten, wenn nötig. Und wir sehen das auch in Apostelgeschichte 5 bei Hananias und Sapphira, die einfach tot umfallen. Der Grund dafür ist hier auch zu finden. In Vers 17, am Ende. Denn der Tempel Gottes ist heilig, er ist abgesondert, er ist für einen besonderen Gebrauch gesondert, beiseite gestellt. Und der seid ihr. Ihr selbst seid dieses Heiligtum, sagt Paulus. Wir wissen, dass die Gemeinde ist kein Gebäude. Die BGB ist nicht hier. Wir sagen öfters mal zu Hause, wir gehen zur Gemeinde, aber eigentlich stimmt das nicht. Wir sind die Gemeinde. Und wir versammeln uns als Gemeinde hier in diesem Gemeindegebäude. Aber das Gebäude ist nicht die Gemeinde. Jeder von euch, ihr seid die Gemeinde. Wir sind die Gemeinde. Jeder von uns ist ein Stein, ein Baustein in diesem heiligen Tempel. Haben wir einen Respekt mit Gottes heiligem Tempel oder verunreinigen wir ihn durch Menschenweisheit? Das ist hier die Frage. Was ist die Stellung der Gemeinde in deinem Denken, in deinem Blickfeld, in deiner Perspektive? Gott will nicht, dass die Gemeinde durch Menschenweisheit verseucht wird. Und deshalb haben wir hier diese drei Notwendigkeiten. Es geht nicht nur darum, den nötigen Grund zu haben, das nötige Fundament und mit dem richtigen Material darauf zu bauen, sondern wir müssen den richtigen Respekt haben davor. Wir müssen mit dem richtigen Respekt, mit der richtigen Ehrfurcht diesen Tempel Stein für Stein bauen. Wie wichtig ist es, dass wir treu zusammenkommen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir einander ermutigen, eben die anderen Steine im Tempel aufbauen. Wie wichtig ist es euch, diese Dinge zu tun? Welchen Stellenwert hat es uns? Fördern wir die Heiligkeit in unserer Gemeinde? Das ist, was Gott will. Das ist Gottes Wille. 1. Thessalonicher 4. Gottes Wille ist es, eure Heiligung, meine Heiligung, unsere Heiligung. Werden wir abgesondert reden, leben wir so, dass wir einander heiligen zur Heiligkeit, von der Sünde weg motivieren, gute Werke zu tun, Liebe. Unsere schlechte Einstellung oder unsere geheimen Sünden können den Tempel Gottes verunreinigen. Und wichtig ist zu verstehen, und das haben wir schon gesehen, jetzt auch bei den Illustrationen, die ich gebracht habe, wer gute Materialien benutzt, der baut auf lange Sicht. Okay? Gemeindebau ist nicht etwas, was wir so schnell zusammenklatschen und mal so schnell eine Gemeinde bauen, sondern man baut auf lange Sicht, weil es geht um Qualität, nicht um Quantität. Der Gemeindebau hat immer das Ganze im Blickfeld. Paulus war jemand, der groß dachte, in großen Kategorien. Jesus auch. Jesus hat gesagt, was ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Geht hinein in alle Welt. Die ganze Welt. Deshalb lange Sicht. Das ist nicht etwas, was man in 5 Minuten macht, so schnell, schnell. Das ist eine lange Arbeit. Stein um Stein, Stein um Stein baut man dieses wunderbare, riesige, ehrfürchtige Gebäude. Wie führen wir diesen Auftrag aus? Nun, wir tun das nach Gottes Plan, nicht nach unserem, nach Gottes Maßstäben, eben Treue, Einstellung. Und wir bauen auf längere Sicht. Wir wollen tief gehen in der Lehre. Wir wollen intensiv sein in den Beziehungen zueinander, in der Liebe zueinander. Wir wollen ausharren im Gebet, immer und immer und immer beten, wieder für, ich weiß nicht, wie lange wir schon für gewisse Leute beten, dass sie errettet werden. Wir hören nicht auf, wir hören nicht auf. Wir geben nicht. Lange Sicht. Nur lange Sicht kann Qualität bringen. Wenn wir das so schnell, schnell zusammenschustern, dann wird das nichts. Dann ist es menschliches Werk und es wird, wie gesagt, verbrennen. Wachstum, geistliches Wachstum braucht Zeit. Es braucht Geduld. Es ist anstrengend. Manchmal auch mit den Geschwistern. Ich weiß das. Ja, die Geschwister wachsen nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber da brauchen wir Geduld und Zeit. Gemeindearbeit ist nichts für bequeme und faule und billige Leute. Das ist einfach so. Es gibt eine alte Anekdote von zwei Maurern und einem Menschen, der dabei war, an der Baustelle vorbeizulaufen. Und diese beiden Maurer hatten beide unterschiedliche Perspektiven. Er läuft an der Baustelle vorbei und fragt den einen, hey, was machst du da? Und der eine guckt ihn an und sagt, das siehst du doch. Ich lege Steine übereinander und mache eine Mauer. Ich bin Maurer. Okay? Und fragt den anderen, was machst du da? Und er guckt ihn an und sagt ganz stolz, wir bauen hier eine Kathedrale. Das ist, die Perspektive macht den Unterschied, oder? Der eine sagt, ich lege hier Steine. Langweilig. Der andere sagt, nein, ich lege hier Steine, aber wir bauen hier eine wunderbare Kathedrale. Eine Frage der Perspektive. Und das war auch das Problem der Korinther. Das Problem der Perspektive, die sie nicht hatten. Und es ist manchmal oder oft auch unser Problem. Problem der Perspektive. Wir bauen eine Kathedrale. Einen Tempel. Keinen Schuppen auf dem Feld. Das ist Gemeindearbeit. Es dauert lange. Es ist mühselig. Wisst ihr, wie lange es dauert, eine Kathedrale zu bauen? Es dauert lange. Oder dauerte lange. Heute dauert es ein bisschen schneller, ich weiß. Je nachdem. Dauert es auch trotzdem länger dann wieder. Aber es ist so. Es dauert lange. Es ist mühselig. Man legt Stein um Stein. Ganz langsam, aber sicher. Wir predigen das Wort. Wir lehren. Schon seit Jahren. Ganz geduldig. Wir beraten. Wir motivieren. Wir machen Jüngerschaft. Wir treffen uns. Wir ermutigen einander, wir trösten einander, wir rufen einander an, wir tun all diese Dinge in Treue und in Geduld. Wir tun es mit der richtigen Einstellung, so hoffe ich. Nicht so, ach ja, ist ja nur die Gemeinde, naja, muss ich halt auch noch machen für die Gemeinde. Mit dieser Einstellung. Oh, kriegt die Gemeinde noch was Ende Monat, mal gucken, was ich noch so habe. Hey, wir bauen hier einen heiligen Tempel, der Tempel Gottes, und der sind wir. Ich finde das so eine geniale Vorstellung. Es ist nicht das Gebäude hier, sind wir. Ihr. Und Paulus will ihnen das deutlich machen. Was macht ihr da? Was streitet ihr da wie kleine Kinder über solche Nebensächlichkeiten? Fokussiert euch auf die Hauptsache. Wir bauen eine Kathedrale, einen Tempel und das nach Gottes Plan, nach seiner Vorgabe. Es ist harte Arbeit, es ist nichts für Leute, die oberflächlich arbeiten wollen. Wenn man nicht tief sein will in der Lehre, intensiv in den Beziehungen und in der Liebe und ausharrend im Gebet, dann können wir nicht Gemeinde bauen, wie Gottes will. Das ist die Arbeit, die wir haben. Das Wachstum, das gibt der Herr. Das tut er. Aber die Arbeit, das ist das, was wir tun. Hoffentlich in Treue und hoffentlich mit den richtigen Motiven. Amen. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, wir sind so dankbar, dass du sündige Menschen erlöst hast, um dein Tempel zu sein. Es ist eine wunderbare Vorstellung, dass du das tust mit uns, dass wir, die wir einst Sünder waren, die wir unfähig waren, blind waren, tot waren, es nicht verdient haben, überhaupt irgendwas, irgendein Teil zu haben in deinem Reich, dass du uns gerufen hast in diesen Dienst. Lass uns diese Warnung des Paulus wirklich zu Herzen nehmen, als Gemeinde, aber auch als Individuen, dass wir auf das richtige Fundament bauen, dass unser Leben in Ordnung ist, dass wir das Richtige glauben über das, was du geoffenbart hast in deinem Wort, dass wir mit den richtigen Materialien bauen, dass wir nicht schlechte Qualität liefern, sondern dass wir unseren Dienst mit der rechten Einstellung und in Treue und auch mit der rechten Anstrengung tun. Und dass wir uns letztlich bewusst sind, was wir tun, dass wir den Respekt haben davor, dass wir deinen Tempel, in deinem Tempel Bausteine sein dürfen. Das ist so wunderbar. Und wir preisen dich dafür, für dieses Bild, für diese Illustration, die du uns gegeben hast, hier durch den Apostel Paulus, dass wir unseren Dienst einfach besser verstehen können. Danke für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.